Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Service-Experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zu digitalen Dienstleistungen. Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcast und wir sprechen heute über das Thema Diversity etablieren und vielfältige Teams organisieren. Dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Mit mir dabei ist heute Dr. Barbara Flügge von Digital Value Creators. Hallo, Frau Flügge.
Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Herr Braun.
Ja, wir wollen da so ein bisschen über vielfältige Teams sprechen, über Potenziale von Diversity. Wo stecken Potenziale? Wo muss man die Potenziale vielleicht auch aktivieren? Und bevor wir gleich in das Thema reingehen, würde ich Sie vielleicht einmal bitten, dass Sie sich kurz vorstellen. Was ist so Ihr Hintergrund? Was ist Ihr Zugang zum Thema Vielfalt, zum Thema Diversity? Stellen Sie sich einfach mal kurz vor, bitte.
Ja, gerne. Also ja, ich bin Dr. Barbara Flügge. Meine Mandanten, meine Geschäftspartner nennen mich gerne Dr. B. Das ist auch international immer einfacher als Flügge zu buchstabieren. Ja. Und zeigt auch ein bisschen, ich sage jetzt mal schon, auch diese Ganzheitlichkeit, die ich in meinen Beratungsprojekten und Digitalisierungsprojekten ansetze. Also ich bin seit über 20 Jahren im Business. Ich habe sehr früh, auch schon während des Studiums, Digitalisierung und Wachstumsprojekte gestaltet, sehr viel für Mittelstand, eben aber auch für Konzerne und Startups, und habe sehr früh halt angefangen, Digitalisierung ja und Unternehmensentwicklung zusammenzuführen. Und mir ist wichtig, dass meine Mandanten letztendlich ihr Angebot schärfen können, um auch das Neukundengeschäft aufzubauen. Wir sprechen ja gleich noch über das Thema, über die Rolle der Services. Mhm. Digitale Dienste sind für mich eine, ja, magisch, diese Chancen, die dahinter stehen, um letztendlich schneller zu skalieren. Und natürlich brauche ich schon, das ist das, was Sie ja auch sehen in Unternehmen, die passenden digitalen Tools und natürlich auch die KI richtig zu bedienen und profitabel einzusetzen. Das ist so mein Business-Background. Ich bin außerdem noch Privatkünstlerin. Deswegen findet man bei mir ganz viel Gamification und eben kreative Tools. Das habe ich schon gemacht, als ich noch für einen Konzern SAP viele, viele Jahre tätig war, aber genauso auch für ein US-Startup aus dem Silicon Valley, für das ich das Servicegeschäft in Europa aufgebaut habe und eben auch für die Projekte in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Genau. Hm.
Genau, und jetzt haben wir uns als Thema Diversity ausgeguckt, also das Thema Vielfalt. Da haben Sie ja auch einen Fachartikel zugeliefert, der jetzt in der aktuellen Service Today erschienen ist. Das ist ja auch ein Schwerpunktthema in der Service Today, das Thema Diversity. Und da hatte ich einen Ansatz bei Ihnen gefunden, den ich ganz spannend fand. Da sprechen Sie von Vielfalt als Wettbewerbsvorteil. Können Sie da mal Ihren Zugang zu erklären?
Ja, gerne. Also wenn wir uns heute beziehungsweise die letzten Jahrzehnte anschauen, wie letztendlich Wettbewerbsvorteile entstanden sind, haben die sich natürlich klassischerweise an den Märkten orientiert, in denen man sein Stammgeschäft hat, in denen man letztendlich zu Hause ist. Bei den Kunden Customer Lifetime Value, klassischerweise Bestandskunden auszubauen und natürlich damit auch immer weiter das Angebot zu erweitern. Ja, für mich ist halt Vielfalt deswegen ein Wettbewerbsvorteil, weil am Ende des Tages bin ich dann besser als der Wettbewerb, wenn es mir gelingt, natürlich profitabler zu handeln, aber auch vor allen Dingen innovativ in den Markt zu gehen. Und für Innovation brauche ich offenes Denken und Handeln. Und der vielfältige Blick, das sagt schon das Wort, lässt ja zu, dass ich mich strategisch, operativ und innovativ mit etwas auseinandersetze, was ich so noch gar nicht kenne oder was meine Kunden noch nicht kennen. Das heißt, ich kann etwas anreichern mit Vielfalt, die mir durch meine Mitarbeitenden oder durch jetzt bei den Zuhörern ihre Teams entstehen, einen Mix, den sie vorher noch nicht hatten. Und deswegen gelingt natürlich damit auch durch Vielfalt es eindeutiger, diese Wettbewerbsvorteile von vornherein, ich sage jetzt mal, mit einzukalkulieren. Ich bin nicht auf meiner eingefahrenen Schiene oder vielleicht auf einer alten Schiene unterwegs in einem schrumpfenden Markt, sondern lerne eben komplett neue Sichtweisen, Perspektiven kennen.
Mhm. Und es ist ja dann auch eine Frage der Perspektive, also wie blicke ich tatsächlich auch auf dieses Thema? Das machen Sie ja auch so ein bisschen auf bei sich, wo Sie jetzt sagen, wenn ich an die Diversity denke oder an Vielfalt, sehe ich das sehr eher als Chance oder sehe ich das eher als Herausforderung? Können Sie zu diesem Spannungsfeld auch nochmal ein bisschen was sagen?
Ja, Diversity ist auf alle Fälle eine Chance. Es ist natürlich, ich sage jetzt mal, wir dürfen nicht den Blick, ich sag mal, verklärt oder durch eine verklärte Brille oder so das betrachten. Es ist natürlich schon eine Herausforderung für Unternehmen, die dieses Thema gar nicht so kennen, was es bedeutet, letztendlich zum Beispiel Mitarbeitenden aus anderen Herkünften, kulturellen mit kulturellen Hintergründen letztendlich in den Teams aufzunehmen. Es ist aber deswegen eine Chance, weil ich eben in der Lage bin, auf der einen Seite sehr offen, wir nennen das auch die Open-Up-Phase, sich mit einer mit Möglichkeiten meines Angebots auseinanderzusetzen, in neue Märkte hinein abzuverkaufen. Und auf der anderen Seite ist aber auch komplett durchzudeklinieren. Das heißt, was bedeutet es denn, wenn Sie heute, ich sag mal, ein Hersteller von Dichtungsringen sind und Sie sind im Bereich Lebensmittel unterwegs und durch Diversität, durch die Arbeit mit diversen Teams, heißt es, warum gehen wir nicht plötzlich in einen komplett anderen Markt, auf einen anderen Kontinent, in eine ganz andere Branche hinein? Dann bin ich plötzlich in der Lage, durch Diversität das als Schlüsselelement zu begreifen und erkenne neue Märkte. Ich bekomme einen neuen Blick auf etwas, was ich seit Jahrzehnten vielleicht schon in meinem Familienunternehmen produziert habe. Ich bekomme eine Chance, vielleicht dieses kleine Stückchen etwas an Expertise der Herstellung oder vielleicht auch der Veredelung als Service zu begreifen und dieses Know-how, ich nenne das immer Know-how as a Service, in den Markt zu bringen und plötzlich darf ich sage jetzt mal, in fremden Gewässern nicht nur Kunden suchen, sondern ich darf dort auch wirklich fischen gehen an der Stelle. Und das ist für mich eine Magie, die sich natürlich dadurch ergibt, dass ich, wenn Sie als Produktunternehmer im Markt sind, ich das mit Services anreichern kann, um letztendlich plötzlich, ja, ich nenne es mal so, eine multikulturell gestaltete Dienstleistung im Markt auszutesten, durch ihr diverses Team durchzudenken und natürlich bis zu dem Punkt zu sagen, was bedeutet denn das zukünftig für unser Geschäftsmodell? Und das ist die Chance, durch das vielfältige Denken weiterzugehen, eben bis zu der Umsetzung in neue Märkte für neue Kunden da zu sein.
Mhm. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal eine Aufgabe für Unternehmen an sich oder für Serviceorganisationen, wenn es tatsächlich auch in die Praxis reingeht. Können Sie da so ein bisschen erklären, wie man das tatsächlich machen kann? Also wie kann ich das tatsächlich anpacken, dass ich vielfältige Teams aufbaue? Welche Methoden gibt es da? Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Oder was hat sich auch bewährt aus Ihrer Praxis?
Ja, wir haben natürlich, ich sage jetzt mal, es ist immer einfach, wenn man über andere sprechen würde. Deswegen spreche ich mal über uns selbst bei Dr. B bzw. Digital Value Creators. Ist unser Ziel gewesen, Menschen, also die wie ich aus einem Konzern kommen, beziehungsweise halt auch in anderen Umgebungen gearbeitet haben, zu schauen, was ist denn meine oder was ist ihre Business Opportunity? Was ist eigentlich ihre Kernkompetenz, mit der sie morgen in den Markt gehen können? Was ist die Kernkompetenz ihres Unternehmens? Und wir hatten uns dazu überlegt, ein Kursprogramm aufzubauen. Also ein Business Opportunity Design haben wir das genannt. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich das jetzt in einem deutschsprachigen Team? Mache ich das ganz bewusst für die klassische Kundenstruktur, die Unternehmen ihre Teams halt so mitbringen, die der Vertrieb gut kennt? Oder lassen wir letztendlich Diversität ganz bewusst als Gestaltungselement zu? Und dieses Programm haben wir dadurch entwickelt, dass wir ganz bewusst, ich nenne das Pairing, in den Markt gebracht haben, also Diversity Pairing. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Kursprogramm auf den Weg gebracht mit einem Architekten zusammen aus Indien und eben einem deutsch-englischsprachigen bestehenden Team. Das heißt, wir haben hier ganz bewusst Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und kulturellen Erfahrungen zusammengebracht und zusammen die eine Aufgabe gegeben, was bedeutet es, dieses Business Opportunity Design plötzlich nicht nur in dem einen bekannten Markt anbietbar zu machen, sondern es auch so zu konditionieren, dass ich es auch morgen einem Experten in einer Firma, sagen wir mal, einem großen Händler, einem Retailer im Bereich kosmetische Produkte anbietbar zu machen. So. Und dieses Pairing bedeutet natürlich, dass wir hier ganz bewusst im Service-Entwicklungsprozess, also für dieses Kursprogramm jetzt, geschaut haben, wer bringt was letztendlich mit. Und wir sind einfach eine ganz bestimmte Methode durchgegangen, die wir auch selbst noch verfeinert hatten, indem wir gesagt haben, wir machen eine Gamification mit dazu. Wir wollen einen Service entwickeln lassen, ohne vorab, ich sage jetzt mal, zu früh zu bestimmen, ob dieses Business Opportunity Design in, ich sage mal, in ganz bestimmte Märkte nur anzubieten ist. Das ist zum Beispiel eins der Kernkriterien. Also diese Open-Up-Phase heißt nicht, dass Sie vorher bei 10 Service-Ideen schon 9 ausschließen, weil die so abwegig sind, weil sie überhaupt nicht zu ihrer Branche, zu ihrer Region, zu ihrer Geografie passen oder auch zu ihrem Stammkunden, sondern dass sie es bis zum Schluss zulassen, das durchzudeklinieren. Und diverse Teams haben natürlich jeweils, jeder für sich, eine andere Vorstellung, was bedeutet es, wenn ich etwas durchgedacht habe. Der eine denkt etwas durch und sagt, ich habe jetzt ingenieursmäßig alles durchkalkuliert. Ich bin sogar während der Sitzung hinausgegangen und habe das mal, ich sage jetzt mal, digital bei der Produktionsmaschine schon mal alles mal vorbereitet, um zu schauen, ob es produzierbar ist, sozusagen. Ein anderes Teammitglied sagt, Moment, durchdenken heißt für mich, ich habe es verstanden. Ich kann es mir vorstellen, ich habe 3 Interviews geführt mit Bestandskunden und die sagen, ja, klingt interessant. Also wir haben mit diversen Teams, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen, die wir zulassen, was es bedeutet, etwas durchzudenken, etwas zu testen und etwas umzusetzen. Und bei der Vorgehensweise, um das tatsächlich im Markt einzuführen, ist eben dieses Pairing sehr wichtig, dass man eben aus 2 unterschiedlichsten Kulturkreisen, das ist unser Tipp, das bereits im Mittelstand oder auch bei kleinen Teams zuzulassen, dass man bereits 2 unterschiedlichste Herkünfte, Hintergründe letztendlich zusammenführt. Also es geht schon mit sehr kleinen Teams, die aus 2 oder 3 Personen bestehen, ja, um dann letztendlich dann das durchzudenken. Und je mehr Kreise man oder je größer man den Kreis zieht, wenn man sozusagen noch eine dritte Person, eine vierte Person hinzunimmt, dann werden natürlich auch diese Durchdenkprozesse und diese Optionen der Ideenentwicklungsprozess wird natürlich auch ein Stück weit komplexer. Und da steigen wir dann ein mit unserem Buchstabenpfad. Das ist eine Dreiteilung, ich sagte schon von dem Open-Up. Wir gehen durch bestimmte Kriterien durch, also was unternehmensrelevant dann ist, um letztendlich am Ende ein Funneling zu machen. Das heißt, der Filter wird angesetzt und man entscheidet sich zusammen im Team, also nicht das Management, nicht die Führungskraft, sondern das Team entscheidet, für welche der Service-Optionen man dann letztendlich den dritten Weg geht oder die dritte Stufe, nämlich Create, um dann tatsächlich das Geschäftsmodell durchzudeklinieren, bis hin zu der Konditionierung der Umsetzung. Was bedeutet es, diesen einen Service dann in den Markt zu bringen? Und wir selbst haben bei dem Business Opportunity Design, bei der Methode, die genau diesen Weg beschreitet, das haben wir mit Kollegen aus Malaysia, aus Australien gearbeitet. Das heißt, ganz bewusst eben unterschiedlichste Sichtweisen, Perspektiven zusammengeführt. Die eine Kollegin, die jetzt neu dazugekommen ist aus USA, das ist eine Schwimmerin. Also die hat sozusagen ihre Sicht darauf, was bedeutet es, zu einem gewissen Zeitpunkt fertig zu sein, zu einem gewissen Zeitpunkt das Training absolviert zu haben, um dann in den Wettbewerb zu gehen. Und diese Art des Vorbereitens, um sich dem Markt zu stellen, beeinflusst natürlich dann auch ihre Handlungsweise, wenn es darum geht, unseren Kurs zum Beispiel, oder hat es beeinflusst, unseren Kurs als fertig zu erachten. Zu sagen, jetzt passt es, jetzt ist das genau für die und die Kundenklientel interessant. Und das ist das Schöne an dem Pairing, also Menschen zusammenzubringen mit unterschiedlichsten Sichtweisen, durch die Methode durchlaufen zu lassen und im Funneling dann zu entscheiden, gemeinsam diese Entscheidung zu treffen, das ist der Service und jetzt dürfen wir Create loslegen, nämlich das Geschäftsmodell auch entsprechend aufzusetzen und dann in die Implementierung zu gehen. Das ist natürlich eine sehr zusammengefasste jetzt Darstellung. Was wir auch gemacht haben, das ist auch nochmal interessant für Mittelstandsunternehmen, die sagen, oh, ich weiß, ich habe überhaupt keine Idee, ich bin Dichterringhersteller, ich stelle Schrauben her, ich bin ein Glashersteller. Was könnte ich überhaupt für eine Service-Idee generieren? Haben wir 26 globale Marken untersucht aus 26 unterschiedlichsten Branchen und haben die Produkte, die diese Marken heute sehr, sehr gut, sehr profitabel auch in den Märkten dieser Welt verkaufen, erweitert um Services. Und das ist auch etwas, was man sehr gut auch als Grundlage für das Pairing, für den Ideenzyklus nehmen kann, um den Service zu entwickeln für sich selbst, also für ihr eigenes Produkt. Genau.
Ja. Da würde ich jetzt erstmal auch zwei Herausforderungen sehen, wenn ich jetzt daran denke, dass ich das als Serviceorganisation einführen möchte. Also einmal das Thema Organisation tatsächlich, also wie implementiere ich das in der Organisation, wie entwickle ich das auch? Und dann auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderungen für die Führungsebene. Also wie kann ich das auch tatsächlich auch über das Leadership organisieren? Mhm. Wie gehen Sie da vor? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie kommen auch in diesen Prozess mit hinein. Wie gehen Sie da vor?
Ja, also ich gebe da gern ein Beispiel. Ich hatte mit einem Team gearbeitet, ein Key-Account-Team, 8 Personen, die Führungskraft ist aus dem Team herausgegangen, also die direkte Führungskraft. Und dann hat er letztendlich die Geschäftsleitung entschieden, mit uns diesen Weg des Diversity-Zyklus eben zu gehen, des Business Opportunity Designs, weil man eben auf der einen Seite sehen wollte, wie das Team, sagen wir mal, tatsächlich zusammenarbeitet, dadurch, dass die Führungskraft fehlt. Und eins der Merkmale bei vielfältiger Führung ist es zuzulassen, dass das Team sich selbst führt, dass das Team letztendlich in der Lage ist, durch Kompetenzerfahrung und Kompetenzaufbau sich die eigenen, also oder die relevanten Rollen letztendlich zu definieren. Also wer macht, wer tut was, wer ist für welchen Themenbereich verantwortlich. Das bedeutet für eine Führung, also für eine Geschäftsleitung oder für ein Mittelstandsunternehmen, das den Weg der vielfältigen Führung gehen möchte, viel Mut und Offenheit. Also man braucht diese Überzeugung, dass es gut ist, als Führungskraft loszulassen und letztendlich dieses Pairing, also dieses Opportunity Design im Tagesgeschäft zuzulassen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich sage jetzt mal, bei einem klassischen 8-Stunden-Tag 7 Stunden lang Innovationsdesign übe, sondern man kann mit einem sehr einfachen Kniff durch dieses Opportunity-Design jeden Tag mit einer 5- bis 10-minütigen Übung, was man vorher letztendlich ein bisschen erprobt hat, letztendlich sehr viele Effekte erzielen. Es braucht aber, wie gesagt, die Bereitschaft der Führungskraft, vorbereitet zu sein, dass eben plötzlich das Angebot, was man favorisiert hat, sagen wir mal der Dichtungsring XY als Ergänzung zu dem bestehenden Angebot, dass aus dem Dichtungsring plötzlich ein Kursprogramm wird, in dem man über das Know-how letztendlich des Produktionsvorgangs letztendlich spricht und das einführt. Oder dass man plötzlich in einem ganz neuen Branche letztendlich sich etablieren möchte. Also es braucht den Mut, die Offenheit und vor allen Dingen auch, dass man eben mit gleichberechtigt jedes Teammitglied letztendlich diesen Perspektivenwechsel zulässt. Die klassischen Stellenausschreibungen, wenn wir das uns heute anschauen, gehen ja sehr oft, ich sage jetzt mal, von einem jungen Mitarbeitenden aus, der 20 Jahre Berufserfahrung hat, vielleicht gerade mal Mitte 20 ist, 20 Jahre Berufserfahrung international versiert ist. Und das ist natürlich, das ist nicht vielfältig. Das ist auch nicht divers, sondern es geht darum, sich genau zu schauen, wen habe ich in meinen Teams? Wie brauche ich vielleicht auch eine neue Teammischung? Also das heißt, ganz bestimmte Schnittpunkte, wo ich eben die erfahrenen Experten, Expertinnen mit den jungen Kolleginnen und Kollegen zusammenbringe, wo ich ganz bewusst eben ja unterschiedliche Herkünfte, Ländererfahrungen mit dazu nehme. Jemand, der ein Praktikum in den USA gemacht hat, zusammenzubringen mit dem Experten aus Österreich und dem Vertriebskollegen, der letztendlich für den ostasiatischen Markt zum Beispiel zuständig war. Und das letztlich eben mit kleinen Team-Meetings, die man ja sowieso hat und braucht. Letztendlich, wenn man dort diesen Buchstabenpfad zum Beispiel, den wir haben, Letter Friday, ist das so ein beliebtes Konzept. Wenn man das dazu nimmt, dann kann man da sehr viele Effekte erzielen. Aber wie gesagt, also die Führungskraft braucht diesen Mut, diese Offenheit und auch eine gewisse Distanz zu der eigenen Rolle, dass das Team entscheiden darf. Dass es nicht darum geht, ich sage jetzt mal, die eigene Position in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich gebe Ihnen noch ein kurzes Beispiel. Ich hatte selbst, als ich in einem Konzern tätig war, war das Thema, die Sekretariats-, die Assistenzstelle neu zu besetzen. Und ich hatte mich für eine männliche Sekretärin entschieden. Mhm. Geschult, erprobt, unglaublich versiert. Es war nur der erste Mann außerhalb des Vorstands. Mhm. Und der Shake-up war der, dass ich einen Anruf bekommen hatte von der Personalabteilung, ob mir das ernst ist. Ob es wirklich mein Ernst ist, einen Mann einzustellen. Mhm. Und und eine der großen Überlegungen war, wie die Anrede lautet, um die Sekretärinnen für den nächsten Sekretärinnen-Infotag einzuladen. Mhm. Weil Sekretärinnen, das I klein geschrieben, eben 100% Frauen umfasste. Mhm. Und dann war die große Frage, wie adressiere ich das? Mhm. Und dann war die Lösung war lieber Vorname, in dem Falle Hans, liebe Sekretärinnen. Ja. So, und das heißt, Diversität zuzulassen. Wir sprechen natürlich viel auch von dem Thema Geschlechterausrichtung, sexuelle Orientierung, Religiosität, der Hintergrund, Denkansätze. Aber es zeigt sich an dem Beispiel schon, dass für manche sind das vielleicht banale Dinge, aber das kann Unternehmen umwälzen, wenn so eine Entscheidung getroffen wird. Und der Effekt, der dadurch entstanden ist, dass eine Kollegin von mir, weil man zwei Kolleginnen in dem Management-Team, zu mir gekommen ist und hat gesagt, du hast dich das getraut, jetzt traue ich mich das auch. Und ich sagte dann zu ihr, ich habe mich nicht getraut, sondern er hatte die beste Qualifikation.
Ja.
Er war am besten geeignet von allen Bewerberinnen und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Es ist natürlich klar, es ist für viele war das ein absolutes No-Go. Und es gab es dann auch Diskussionen, was es bedeutet, wenn eben plötzlich ein Mann in den Meetings mit dabei ist und so weiter. Aber das alleine zeigt schon als Führungskraft, ich sage jetzt mal einfach, das klingt jetzt auch einfach, aber es ist einfach so mit Kreativität, auch mit einer gewissen Nonchalance reinzugehen, aber sich bewusst zu sein, dass es auch für die Mitarbeitenden natürlich auch eine Situation sein kann, wo sie sich plötzlich Fragen stellen müssen. Und dann als, ich sage jetzt mal nicht als Vorgesetzter, sondern als Mitglied eines Teams mit einer gewissen Führungsverantwortung letztendlich hier in offene Ohren und offene Augen, sehenden Auges reinzugehen und auch hier seinen Beitrag oder ihren Beitrag zu leisten. Ne? Und auch diese Diskussion zu führen, also sich einzuklinken, egal ob das jetzt eine Organisation ist, die matrixorientiert ist, oder eine starke hierarchische Struktur hat, das spielt, das haben unsere Studien gezeigt, überhaupt keine Rolle, sondern wirklich dabei zu sein und auch als Vorbild mit reinzugehen und diese offenen Gespräche zu führen und sich an einer Methode zu orientieren. Wenn es einen methodischen Unterbau gibt, gibt es weniger Diskussionen, die unnötig sind, sage ich immer. Ja, genau.
Ja. Genau. Ja, vielleicht können wir bei dem Thema Methoden auch noch mal kurz bleiben oder noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Sie haben auch gerade vom ABC-Pfad gesprochen. Können Sie noch ein bisschen was zu der Systematik sagen und auch vielleicht noch mal zu der Herangehensweise, wie Sie tatsächlich auch dann auf diesen Weg gekommen sind?
Ja, also der Weg ist dadurch entstanden, der ABC-Buchstabenpfad, dass ich im Rahmen eines Projektes, als ich Resilienz in Unternehmen untersucht hatte, das war ein globales Projekt, ich hatte über 20 Interviews damals gemacht, hatte ich mir überlegt, was es eigentlich braucht, um Unternehmen ja in die Zukunft zu führen. Welchen Beitrag können wir als Beratungs- und Lösungsunternehmen dazu leisten? Und ich bin jemand, ich habe einen sehr starken Hintergrund auch im Bereich Mobilität, also einmal physische Mobilität, weil ich neben der Wirtschaftsinformatik im Studium auch die Logistik als Schwerpunkt hatte. Also letztendlich Konsumgüter von A nach B nach C letztendlich zu verschiffen, transportieren zu lassen, das war eins meiner großen Themen. Und natürlich die digitale Mobilität, zu sehen, wie ich als Unternehmen nicht ein Produkt, sondern einen Service digital von A nach B nach C liefern und ausliefern kann. Und ich bin dann mit der Erkenntnis, saß ich dann letztendlich in den letzten Monaten, als wir das Projekt zusammengefasst hatten, saßen wir da und haben gesagt, Moment, es braucht eigentlich noch die mentale Mobilität, also eine dritte Säule, die mentale Offenheit. Also heute wird natürlich sehr viel stärker noch von Resilienz gesprochen, als wir damals 2018, 2019. Dieses Mindfulness, Achtsamkeit, alles, was in diesem Bereich sich, sage ich jetzt mal, konzentriert. Und digital, physisch agil zu sein als Unternehmen, braucht eben eine dritte Säule. Mhm. Und dann hatte ich mir überlegt, wie kann ich das am einfachsten Unternehmern erklären? Also, dass ich diesen Dreisatz brauche, von physisch zu digital mich zu verändern, zu transformieren. Ich habe ein Produkt, Ausgangslage, Glas, Dichtungsring. Und letztendlich will ich aber mit möglichst einer guten Marge und möglichst nachhaltig mich in neuen Märkten etablieren, ohne vielleicht ein einziges, eine einzige Palette an Dichtungsringen oder Schüttgut oder eben eine Palette an Gläsern transportieren zu müssen. Also brauche ich irgendwo in der Mitte angesiedelt, ist diese Kompetenz, offen zu sein für Neues, für Digitalisierung oder für das Servicegeschäft. Und dann hatte ich mir überlegt, ich nehme Buchstaben. Mhm. Nehmen Sie den Buchstaben A, habe ich eine mittlere Ebene. Das ist dieses Wuschen hin und her, wenn man sich den Buchstaben A vor Augen führt. Diese mittlere Ebene, diese Schiene. Mhm. Und dann bin ich ganz stark zurückgegangen. Jahrhunderte alte Tradition, wie sich unser ABC entwickelt hat, ist tatsächlich aus Bildmaterial entstanden. Man hat Botschaften, auch über das Neue, letztendlich in Formen gegossen, zeichnerisch. Und daraus sind am Ende, ich sag mal, dieser Jahrhunderte alte Wissenschaft, ist unser ABC entstanden. Also habe ich den Buchstabenpfad erfunden. Mhm. Und wir sind alle 26 Buchstaben durchgegangen, haben 26 Firmen, die tatsächlich auch dazu passen, untersucht, also von R wie Rolex, F Ferrari, aber eben auch, ich sagte ja, wir haben auch durch den Einfluss von Indien, haben gesagt, wir gucken uns die Indian Space and Research Organization, ISRO, an, für das I, also ein Produkt, eine Ausrichtung, ein Schwerpunkt, wir wollen den Weltraum erobern, welche Services kann ich dazu entwickeln, das ist unser Repräsentant für das I. Und in dem Buchstabenpfad mit unseren Unternehmern, mit den Teams, bei den Mandanten, wählt man entweder einen Buchstaben aus, das haben wir auch festgestellt, jemand sagte, ich will das D, meine Firma fängt mit D an. Jemand anderes sagt, ich will zum Ziel kommen, ich nehme das Z. Buchstaben sind in allen Marketingbotschaften verhaftet. Manchmal sehr transparent. Nehmen wir Amazon, nehmen wir FedEx, nehmen wir wie bestimmte Markenbotschaften und Logos, Brands gestaltet sind und zum Teil aber auch sehr unsichtbar, sehr, sehr im Hintergrund, sehr in unserer Wahrnehmung. Das hat schon der Psychologe Jung bewiesen oder Daniel Kahneman hat das letztendlich erforscht. Und was wir letztendlich gemacht haben, wir haben das sozusagen transportiert in eine Methode, die man sehr einfach anwenden kann. Man wählt einen Buchstaben aus oder jeder in einem, also ein Teammitglied, hat für sich letztendlich einen Favoriten. Man einigt sich auf einen Buchstaben und spielt diese Buchstabenmethode durch und erfindet dann letztendlich beispielsweise einen konkreten Service. Also man ist ein Dichtungsringhersteller, man trifft sich bei Letter Friday, also man wählt sich einen Buchstaben für den Freitag aus, weil da, sagen wir mal, das Teammeeting immer stattfindet oder das Innovationsmeeting. Und dann ist jeder gefordert oder das Team gesamtheitlich einen konkreten Service zu entwickeln. Im Pairing letztendlich setzt man sich zusammen und sagt, Moment mal, wir machen es jetzt nicht für uns, sondern wir nehmen ein ganz anderes Produkt, nehmen wir einen Tisch oder wir nehmen einen Glashersteller. Also wir öffnen uns mental, gehen weg von unserem angestammten Produkt und wählen letztendlich, was können wir für einen Tischhersteller alles für Services entwickeln. Und dann kommt man über die Methode letztendlich über den Funnel, also über den Filterprozess, dahingehend, dass man sich für einen Service entscheidet und legt den Schalter beispielsweise um und kommt wieder auf sein eigenes angestammtes Business wieder zurück. Und in dieser Buchstabenmethode ist ganz viel kognitive Wissenschaft enthalten. Wir wollten es nur sozusagen jetzt alles, was wir erarbeitet haben, auf die Studien, die wir durchgewälzt haben zur Kognitionswissenschaft, ja nicht den Unternehmen, sage ich jetzt mal, rüberwälzen, sondern wir haben das letztendlich alles vereinfacht und daraus eben den Buchstabenpfad entwickelt. Sie können sich beispielsweise überlegen, was ist denn Ihr Lieblingsbuchstabe?
Das J.
Das J beispielsweise. Jeder Buchstabe mit einer Kurve, das ist der Kniff, den ich mir erlaubt habe. Also ein B, ein P, ein J, ein R beispielsweise. Das Q ist ja auch sehr stark, hat eine Nachhaltigkeitskomponente. Das heißt, wir haben hier in dem Training eine Nachhaltigkeitskomponente eingebaut. Warum? Wenn man vom Produkt zum Servicehersteller wird oder sein Produkt anreichert mit einem Service, geht man auch ein Stück des Weges in die Nachhaltigkeit. Weil ich brauche ein Produkt, muss ich logistisch letztendlich von A nach B nach C liefern, beziehungsweise die Elemente, die Komponenten. Wenn ich einen digitalen Service meinen Mandanten anbiete, bin ich extremst nachhaltig. Weil ich letztendlich an der Stelle, jetzt kommen wir schon sehr stark in die Geschäftsmodellierung, in die Strategie, weil ich an der Stelle plötzlich bestimmte logistische Aufwendungen gar nicht mehr brauche, sondern ich biete einen Service an. So anfangs natürlich kann das zu dem Produkt dazu passen, ja. Wenn ich aber komplett mich weit wegbewege von meinem Produkt und werde ein Serviceanbieter und überlasse anderen, die vor Ort sind, bei meinen Mandanten, einen Teil der Herstellung, dann bin ich sehr stark in der Nachhaltigkeit unterwegs. Und deswegen haben wir bei den Buchstaben, die man sich auswählt, wie jetzt bei dem J, eben einen Nachhaltigkeitsmerkmal eingebaut, also eine Übung. Und beispielsweise bei dem J ist der Repräsentant, die Case Study dahinter, die Fallstudie Jabel. Also JBL, der Hersteller von Unterhaltungselektronik, Kopfhörern und so weiter. Mhm. Ne? Und wir haben festgestellt, während wir den Kurs entwickelt haben, was Jabel gemacht hat, beziehungsweise wir haben eben auch schon vorher durch Projekte mit Vertretern gearbeitet, beziehungsweise die sehr nahe an diesem Unternehmen sind oder mit Fangruppen beispielsweise, wo wir auch Strömungen aufnehmen, beziehungsweise unsere Ideen zurückspiegeln, wie das Unternehmen sich selbst weiterentwickeln könnte. Und der Jabel Case ist ein sehr schöner Case auch, sehr bunt, sehr, sehr bunt, sehr kreativ. Und ich merke an ihrer Reaktion schon, und plötzlich ist man nicht in dem Drang, etwas zu entwickeln, sondern es macht Spaß.
Ja.
Es macht Spaß, plötzlich sich zu sagen, man ist auch nicht in einer Zwangsjacke als Team, oh, ich muss jetzt Dichtungsringe, was könnte kreativ sein, was könnte Spaß machen? Oh mein Gott, wir versuchen es schon so lange und wir sind gefordert und wir haben den ganzen Supply Chain Prozess. Wo kommt die Rohware her? Ist es nachhaltig letztendlich auch, ich sage jetzt mal, erwirtschaftet, sind wir nachhaltig in der Logistik? Und plötzlich, wenn man sagt, oh, jetzt lass uns das mal für Jabil machen, Wahnsinn. Und plötzlich macht das viel mehr Spaß. Man geht kognitiv aus dieser Zwangsjacke heraus und arbeitet kreativ daran, den Buchstaben zu einem konkreten Service hin zu entwickeln. Und das ist der kognitive Kniff, den wir mit eingebaut haben. Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ich habe mich sehr stark mit der Theorie von Kahneman beschäftigt, ist ja auch Nobelpreisträger im Bereich Betriebswirtschaft, also Ökonomie. Und er sagte eben, warum scheitern beispielsweise viele neue Ideen und Startups. Also man sagt ja immer, es sind 0,00 irgendwas Prozent nur, die als Startup erfolgreich sind, weil sie sich kognitiv mit den Beweisen beschäftigen und sich damit auch, auch mit Investoren auseinandersetzen, die genau zu ihnen passen. Das heißt, ich suche mir, und das ist aber sehr menschlich, ich suche mir als Entscheider, als Führungskraft, als Produktentwickler, als Innovator in einem festen Unternehmen, in meinem Unternehmen oder in Ihrem Unternehmen, suche ich mir schon die Beweislage, die Fakten, auch die Strömungen von außen, die Trends so zusammen, damit sie zu mir passen, zu meinem Unternehmen, zu dem Setup, wo man sich sowieso wiederfindet. Und dann fehlt diese Beweisführung, diese kreative Leistung, komplett offen zu sein und ganz andere Denkmöglichkeiten, ganz andere Lösungswege zu haben. Und deswegen ist die Möglichkeit des Scheiterns viel stärker gegeben, als wenn ich mich herausbewege und kognitiv es zulasse, mich in ganz anderen Dimensionen, offen, ohne Wertung, noch nicht selektiv letztendlich zu bewegen. Und ich komme dann eben bei einem diversen Team, kommt die Kollegin aus Malaysia, wir hatten das, die kommen aus dem Finance-Business-Bereich, plötzlich auf eine Idee, den Kurs noch einer ganz anderen Gruppe anzubieten, auf die wären wir ohne sie gar nicht gekommen, weil sie ein ganz kleines Stückchen etwas weiterentwickelt hat. Das kann ein Hinweis sein, das kann die vielberüchtigte Schublade oder das Papier in der Schublade sein, was der 3M-Mitarbeiter mal hatte. Der hat sie mal aufgemacht und gesagt hat, ich habe so viele Jahre schon eine Idee gehabt, aber ich konnte sie einfach nicht platzieren. Ich habe nicht diese Offenheit bekommen oder diese Offenheit empfunden in einem Team-Meeting und ich habe nicht die Stimme, mich nicht getraut, diese Stimme zu haben. Und plötzlich heißt es, hey, wir haben jetzt 3 Kolleginnen und Kollegen da. Es sind noch Kollegen da aus, jemand ist aus Indien da, der fragt erstmal, was habt ihr da eigentlich entwickelt? Ein Kollege, der schon länger dabei ist, sagt, ja, also eigentlich haben wir das so entwickelt, aber ehrlich gesagt, ich habe schon noch eine Idee. Ah ja, erzähl doch mal. Also durch den Buchstabenpfad lassen wir diese Offenheit in der Mitte, diese Mental Mobility, mentale Offenheit zu und sie wird übungstechnisch immer stärker forciert. Also wir geben nicht gleich auf, nur weil wir ein Nein hören. Wir stärken damit auch die Resilienz der Teilnehmenden, sich letztendlich durchzuhangeln durch Widerstände, um dann letztendlich, ich sage jetzt mal als Team, gemeinschaftlich den Helikopter zu rufen, nämlich sich selbst, um jemand aus einer Sackgasse rauszuführen. Und das ist diese Buchstabenmethode, 3 Säulen, also starten, öffnen, open up und dann zu erschaffen, zu kreieren, create. Und das ist, wie gesagt, Und das lässt sich im Angebotsalltag, wenn ich, wenn Sie in einem Mittelstandsunternehmen sind, wenn Sie in einer Teamsituation sind, das lässt sich bei einem Letter Friday, Sie brauchen noch nicht einmal 60 Minuten dafür. Und vor allen Dingen, es macht Spaß. Also es erschafft neue Möglichkeiten. Und Sie werden, und das liegt an der Kognitionspsychologie, Sie werden diesen Buchstaben und diesen Weg, den Sie gegangen sind, nie mehr vergessen. Sie werden ihn plötzlich überall erkennen. Und das ist jetzt die Leistung der Marketing- und Markenforscher, weil die machen das ganz zum Schluss. Die machen ganz zum Schluss, wenn sie sagen, sie möchten aus ihrem J-Service auch eine Marke entwickeln. Deswegen sind die auch immer so teuer, sage ich immer, die Markenentwickler. Mhm. Und die Marketingagenturen mögen mir es verzeihen, weil die versuchen, alles herauszuarbeiten, was sie sich überlegt haben als Unternehmen, warum sie zu ihrer J-Idee gekommen sind. Wir machen das sozusagen vorab durch den Buchstabenpfad. Man nimmt sozusagen von vornherein seine Wahrnehmungskomponente mit, trainiert die Kognition und kommt zu diesem einen Service, den sie dann tatsächlich dann auch umsetzen. Und das ist das Schöne an dem Buchstabenpfad. Sie kommen zu einem Ergebnis und dieses Ergebnis ist tatsächlich auch wirklich umsetzbar. Sie bleiben nicht einfach in der Ideenfindung stecken. Das würde ich auch gerne nochmal hier betonen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es umsetzbar ist. Weil Sie als Mittelstandsunternehmen oder als Startup, Sie haben nicht die Overhead-Budgets eines Konzerns, wo man ein bisschen mal probiert, im Innovationslab natürlich eine tolle Zeit hat und ganz viele Ideen spinnt, sondern Sie müssen profitabel sein. Sie wollen und müssen in die Umsetzung kommen, damit sie den Markt da draußen erobern, und dann sind wir wieder beim Beginn, damit sie ihre Wettbewerbsvorteile ausschöpfen können und realisieren können.
Ja, das ist eine sehr spannende Methode, wie ich finde, und ich weiß auch schon, was ich bei uns im Team demnächst freitags machen werde. Da werde ich einfach mal gucken, dass ich das auch mal umsetze, auch mal da in die Praxis komme, einfach mal ausprobieren, weil Sie haben ja auch gerade schon gesagt, man merkt einfach, dass man auch Spaß dran hat, auch nochmal anders zu denken, und ich glaube, das ist ein spannender Ansatz auch nochmal für unser Team.
Sehr schön, ja. Das erzählen Sie mir, was bei herausgekommen ist.
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
Wir nehmen das gerne auch mit auf, dann in unsere Fallstudien-Library. Am Ende ist das natürlich dann auch wieder etwas Interessantes für andere, letztendlich Redaktionen beispielsweise, um zu sehen, was für Ideen Sie dann generiert hatten.
Ja. Mhm. Gut, Frau Dr. Flüge, erstmal vielen Dank für heute, für Ihren Input, war sehr spannend. Und genau, wer sich noch weiter informieren möchte, ich hatte ja zwischendurch auch schon mal darauf hingewiesen, es gibt auch noch einen Fachartikel von Ihnen bei uns in der Service Today in der Ausgabe 2. Da sind auch die Kontaktdaten hinterlegt, das heißt, wer nochmal mit Ihnen selber in Kontakt treten möchte, um sich da weiter zu informieren, wie man da vorgehen kann, der ist dann auch herzlich eingeladen, sich da einfach an Sie direkt zu wenden.
Vielen Dank.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein, wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann, tschüss!